Geschichte der Gewässerverschmutzung ist eigentlich eine recht interessante. Es war ja bis Mitte der 80er Jahre die Gewässer sehr stark verschmutzt. Da war das Thema Sauerstoff nicht in den Gewässern aufgrund der organischen Verschmutzung, keine Fische, schlechter Zustand. Es ist eine ganze Menge an Geld investiert worden in die Kläranlagentechnik und das hat dazu geführt, dass also heute die Gewässer von der Güte her, das heißt von der Wasserqualität her, recht gut sind.
Ein Schwerpunkt der Forschung ist heute die Lebensräume, die durch Flussregulierungen und Kraftwerksbauten verloren gegangen sind, wiederherzustellen, sagt Norbert Kreuzinger. Er arbeitet am Institut für Wassergüte, Ressourcenmanagement und Abfallwirtschaft der Technischen Universität Wien. Dieses strukturelle Problem versucht man durch Revitalisierungen zu lösen. Flussabschnitte werden in einen naturnahen Zustand rückgebaut. Norbert Kreuzinger beschäftigt sich mit einer anderen, aktuellen Thematik, mit Mikroverunreinigungen.
Das war früher kein Thema, weil einfach das war zwar da, aber man hat es nicht gesehen. Und man versucht jetzt international dem nachzugehen, ob sie ein Problem darstellen in der Donau, in Österreich oder auch weltweit.
Mikroverunreinigungen sind chemische Rückstände aus Medikamenten, Pflanzenschutzmitteln, Waschmitteln und Körperpflegeprodukten. Das können einerseits Hormone sein, sowohl natürliche als auch synthetische, wie in der Antibabypille oder andere chemische Verbindungen, die hormonell wirksam sind, also das Hormonsystem beeinflussen. Dabei handelt es sich unter anderem um sogenannte Nonylphenole, Phthalate und Bisphenole. Viel Diskussion in den Medien gab es um Bisphenol A. Babyflaschen, die Bisphenol A enthalten, sind mittlerweile verboten, weil sie gesundheitsschädlich sind und das Hormonsystem negativ beeinflussen. Diese Chemikalien gelangen auch in die Flüsse. Und zwar über die industrielle Produktion, die Landwirtschaft und auch über Haushalte, die Waschmittel, Arzneimittel und andere Produkte mit diesen Inhaltsstoffen verwenden.
Überlegen Sie sich einfach mal einen Tagesverlauf. Sie stehen auf in der Früh, putzen sich die Zähne. Diese Zahnpasta ist also ein Cocktail von zig chemischen Substanzen, die, wenn Sie es ausspülen, ins Abwasser gelangen, dann weiter vielleicht dort nicht ganz entfernt werden, weiter ins Gewässer kommen. Wenn Sie irgendwelche Deodorants verwenden, sind die heute oft auch, dass Sie die Bakterien, die ja eigentlich den Geruch, den schlechten verursachen, dass die abgetötet werden. Sie gehen duschen, Sie waschen sich das ab, das kommt in die Kanalisation auf die Kläranlage. Und die Kläranlagen müssen jetzt diese Substanz entfernen. Das tun sie auch zu einem sehr hohen Anteil, aber eben nicht restlos. Und die Frage ist jetzt, ob diese Restkonzentrationen, die wir im Gewässer haben, dort ein Problem darstellen.
Die Ergebnisse einer Studie in England haben zum ersten Mal darauf aufmerksam gemacht. Fische wurden im Abfluss einer Kläranlage im gereinigten Wasser ausgesetzt. Die Folge? Die Fische reagierten mit einer Verweiblichung.
Die Verweiblichung der Fische, die man gefunden hat, ist die Bildung eines Eidotterproteins in männlichen Fischen. Das heißt, dieses Eidotterprotein oder eine Vorstufe dazu wird normal nur in weiblichen Fischen gebildet und durch die Einwirkung von Sexualhormonen, weiblichen Sexualhormonen, bilden also auch die Männchen das aus. Und parallel dazu kommt es auch noch bei Schnecken und Muscheln zu Veränderungen der Geschlechter. Es gibt dann Zwitterwesen, die normal nicht auftreten. Es ist jetzt gerade in den Medien wieder in Frankreich Ablauf von Pharmafirmen, dass also hier im Gewässer Stichlinge mit Hermaphroditentum auftreten, also die auch Sexualorgane ausprägen, die unüblich sind. Dann hat man auch nicht den Effekt, den man will, nämlich eine gesunde, sich entwickelnde Fischpopulation.
In den Everglades in Florida gelangte nach einem Chemieunfall ein Pestizid in einen See. Das hatte zur Folge, dass viele Alligatoreneier unbefruchtet blieben und die Alligatorenmännchen einen kleineren Penis hatten. Chemische Verbindungen, die das Hormonsystem von Lebewesen verändern können, nennt man endokrine Disruptoren.
Also das Bedenkliche ist ja bei den Substanzen, dass sie auf die Systeme des Körpers agieren, also dass sie die beeinflussen, ja. Und das will man unter allen Umständen vermeiden, ja? Also dass sie den Reproduktionstrakt beeinflussen oder das Gehirn, also neurotoxisch sind oder auch immuntoxisch, ja? Oder Allergen. Also all diese Effekte möchte man jedenfalls nicht haben.
Erklärt Maria Fürhacker vom Institut für Siedlungswasserbau, Industriewasserwirtschaft und Gewässerschutz an der Universität für Bodenkultur in Wien. dass Substanzen wie Nonylphenole schwer abbaubare Chemikalien sind, die toxisch wirken, ist unbestritten. Aber die Frage ist, ab welchen Mengen die Substanzen schädlich sind, so die Lebensmittel- und Biotechnologin.
Ab wann, ab welcher Konzentration gibt es Effekte? Ja, und ich muss dann immer die Exposition betrachten. Das heißt, ich trinke 2 Liter Wasser. Ja, wie groß ist meine Belastung durch diese 2 Liter Wasser? Und welche Belastung würde jetzt welchen Effekt auslösen? Ja, also die 2 Dinge muss ich immer vergleichen und dann kann ich eben erst das Risiko abschätzen. Im Endeffekt haben wir es dann mit sehr geringen Konzentrationen in der Umwelt zu tun, die halt gerade nachweisbar sind. Und dann ist die Frage, wie gehen wir mit diesen Konzentrationen um? Das heißt, welche Substanzen müssen wir beschränken? In welchen Systemen dürfen wir sie verwenden? Was ist der Nutzen? Was ist das Risiko dabei? All diese Fragen sind zu beantworten.
Die Größenordnungen, in denen gefährliche Chemikalien im Fluss vorkommen, kann man mit einem Würfelzucker in der Neuen Donau vergleichen. Das heißt, der alleinige Nachweis im Wasser sagt noch gar nichts über die Wirkung aus, sagt Maria Fürhacker. Im Rahmen der 2003 abgeschlossenen Studie ARCHEM wurden 400 Proben aus den heimischen Flüssen entnommen. ARCHEM steht für Austrian Research Corporation on Endocrine Modulators und war eine Forschungskooperation der österreichischen Universitäten, um die Thematik der hormonell aktiven Substanzen in Österreichs Gewässern zu erforschen. In rund einem Viertel bis einem Drittel der Proben wurden Östrogene, also weibliche Hormone, und Nonylphenole nachgewiesen. Für die Menschen bestehen keine negativen Effekte, schloss die Studie, aber für den Großteil der Fische in österreichischen Fließgewässern können negative Auswirkungen nicht ausgeschlossen werden. Das gilt besonders in Flüssen wie der Donau, der Schwechat, der Wulka, der Leiter, der Glan, der Piesting und im Wienfluss. Konkrete Aussagen, wie und ob die Fischpopulationen betroffen sind, lassen sich schwer treffen, erklärt Norbert Kreuzinger.
Man ist jetzt wissenschaftlich in einer problematischen Situation. Man kann auf der einen Seite zwar ausschließen, dass es kein massives Problem gibt, auf der anderen Seite können wir es aber nicht sagen, dass es kein Problem gibt. Also wir sind genau in diesem Grenzbereich des Effekts drinnen. Anderen Ländern geht es besser, die können direkt sagen, sie haben einen Effekt. Ja.
Man weiß, dass der Abwasseranteil im Fluss den Unterschied ausmacht, erklärt Norbert Kreuzinger. Das Wasser eines Flusses kommt zu einem Teil aus dem Grundwasser und aus Quellen und zum anderen Teil aus Kläranlagen, in denen das Abwasser gereinigt wird.
In Österreich sagt man, wenn das Verhältnis zwischen geklärtem Abwasser und natürlichen Gewässer, also das, in das die Kläranlage einmündet, über 1:10 ist. Das heißt, wenn der Anteil der Kläranlage nur 1/10 von dem Gesamtabfluss ist, dass aufgrund der Reinigungsleistung der heutigen Kläranlagen, also hier man nicht von einer Beeinträchtigung ausgeht, wenn also diese Kläranlage nach dem Stand der Technik bemessen und auch betrieben wird. Die Situation, die in Australien oder auch in Kalifornien ist, wo also die Gewässer quasi zu 100%, also völlig aus gereinigtem Abwasser bestehen, haben wir in Österreich eigentlich nur in ganz wenigen Ausnahmesituationen. Wenn Sie zum Beispiel an die Kläranlage Mödling denken, dort gibt es also den Krautenbach, dort besteht es, dass der Krautenbach zu 80% etwas aus dem gereinigten Abwasser.
Wie könnte man nun vermeiden, dass Mikroverunreinigungen ins Wasser gelangen? Kläranlagen können nicht alle chemischen Verbindungen entfernen, sagt Norbert Kreuzinger. Dafür wurden sie nicht gebaut. Obwohl jene in Österreich, es sind ungefähr 1000, im internationalen Vergleich auf hohem Niveau sind. Jetzt wird gerade daran gearbeitet, die Kläranlagen so weiterzuentwickeln.
Es ist jetzt gerade ein Prozess, der vor 3-4 Jahren gestartet hat international. Also wir sind in Österreich auch relativ vorne mit dabei. Vielleicht etwas, was nicht der Öffentlichkeit nicht so bekannt ist, aber es wird da sehr viel Forschung und auch sehr viel im Hintergrund gearbeitet, also auch auf Verwaltungsseite und auf ministerieller Ebene. Also dort ist man sich der Thematik durchaus bewusst.
Es gibt derzeit 2 geeignete Verfahren. Die Aktivkohleanwendung und den Einsatz von Ozon.
Die Aktivkohletechnologie wird also im Trinkwasserbereich schon sehr lange eingesetzt, um Schadstoffe wie Pestizide zu entfernen, die eventuell im Grundwasser vorhanden sind und die sie entfernen müssen. Die Anwendung im Abwasserbereich ist bis jetzt noch kein Thema gewesen. Bei der Ozonung ist es ähnlich, also Anwendung von Ozon. Es gibt in Deutschland auch schon erste Pilotversuche dazu. Bei der Ozonung werden die Zielsubstanzen, das heißt unsere Mikroverunreinigungen hier, chemisch gespalten und zerstört.
Diese Verfahren sind im Versuchsstadium und es kann noch 15 Jahre dauern, bis sie standardmäßig eingesetzt werden. Obwohl es bei den Mikroverunreinigungen noch viele ungelöste Fragen gibt, ist bereits ein neues Problem aufgetaucht, die Nanopartikeln.
Zusammenfassend kann man sagen, dass man heutzutage mitten in der Thematik der Mikroverunreinigung drinsteckt, hier Lösungen sucht, aber man beseitigt ein Problem, dann taucht das nächstwichtigste auf. Das sind die Nanopartikel, die ja in der Umwelt überhaupt nicht vorkommen und über deren Umweltverhalten so gut wie gar nichts bekannt ist. Also das wird die nächste große Herausforderung, wenn die jetzige dann gemeistert ist.
Nanopartikel sind Teilchen, deren Größe im Nanometerbereich liegt. Das heißt, sie sind tausendmal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares und finden vielseitige Verwendung. Mit diesen künstlich erzeugten Teilchen lassen sich zum Beispiel transparente Sonnencremes, kratzfeste Brillengläser und selbstreinigende Fenster herstellen. Und sie werden auch in der Medizin eingesetzt, erklärt Maria Fürhacker von der Universität für Bodenkultur in Wien.
Sie werden produziert und angewendet und zeigen ganz tolle Eigenschaften. Aber diese Eigenschaften zeigen sie leider potenziell auch im Körper und sie könnten auch unerwünscht sein. Es gibt aber das Problem der Analytik und des Nachweises. Und das zweite Problem ist, man kann so wenig unterscheiden zwischen substanzspezifischer Wirkung und nanopartikulärer Wirkung.
Es kann noch 30 Jahre dauern, bis man wissen wird, welche Auswirkungen Nanopartikel auf Lebewesen in Gewässern haben. Nicht nur die Frage, wie diese Substanzen aus dem Wasser entfernt werden können, ist wichtig, sondern auch, wie man vermeiden kann, dass sie überhaupt hineingelangen, sagt Norbert Kreuzinger.
Ich glaube wirklich, dass das zentrale Problem heute diese Vernetzung der verschiedenen Teilgebiete ist. Also jeder Einwohner, jeder Mensch, jeder Mitbürgerin produziert oder verwendet diese Substanzen und produziert damit Abwasser, in dem diese Substanzen enthalten sind. Und es spielen Aspekte wie verschreibe ich Medikamente, sind die einfach überall verfügbar, es sind Themenbereiche wie Antibiotikaresistenzen, es sind Themenbereiche wie die Produktanwendung, mein persönliches Verhalten, meine soziale Umgebung, die so alle das Abwasser beeinflussen, Ernährungsgewohnheiten beeinflussen die Abwasserzusammensetzung und diese sehr komplexe Thematik ist dann quasi auf der Abwasserreinigungsseite irgendwie zu nivellieren und im Endeffekt das Wasser dann so zu reinigen, dass es für die Umwelt kein Problem darstellt, dass wir so unserer Verantwortung der Umwelt gegenüber nachkommen, das Wasser möglichst so zurückzugeben, wie wir es entnommen haben. Das ist zwar technisch, theoretisch möglich, gesellschaftlich ist die andere Seite.
Das war der vierte Teil unserer Reihe Management von Ökosystemen über das Reparieren von Flüssen, Seen und Bächen, gestaltet von Natascha Konopitzky und präsentiert wurde Ihnen dieser Beitrag von Susanne Rousseau. Und wir kommen zur Musikviertelstunde. Terror-Chic, so bezeichnet man Musik und Auftreten, also das ist ja eine öffentliche Selbstinszenierung von Bands und Formationen, die in ihren Texten und ihren politischen Botschaften Kritik an bestehenden politischen Systemen üben, an Systemen, die Menschen rassistisch oder religiös diskriminieren. In den USA sind das in erster Linie schwarze Hip-Hop- und Rap-Formationen, die manchmal dann selbst die Grenzen des Rassismus in Richtung der weißen Bevölkerung oder anderer religiöser Überzeugungen überschreiten. Gerhard Pretting hat sich damit auseinandergesetzt und hier ist das Ergebnis seiner Recherche.